Willkommen zu Kitty Bob Bauinfotainment. In dieser Folge erwartet euch ein spannender Austausch, denn ich spreche mit Lukas Tauschwitz, Marketingleiter von Fingerhaus, einem der renommiertesten Fertighausanbieter in Deutschland.
Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast. Hi, mein Name ist Janine und ich bin Architektin. Ob du zur Bauherrschaft gehörst oder beruflich aus der Baubranche kommst, mein informativer und unterhaltsamer Podcast bietet dir faszinierende Themen und fesselnde Gespräche mit interessanten Gästen aus der Bauwelt. Hier bekommst du exklusives Expertinnenwissen für dein Projekt Eigenheim und erlebst die ein oder andere skurrile Baugeschichte. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören.
Wer meinen Podcast regelmäßig hört, der weiß, ich bin ja eine unabhängige, freischaffende Architektin und stehe für individuelle Planung und den eher konventionellen Bau. Und hier im Podcast haben wir ja schon öfter über das Bauen mit Fertighausanbietern gesprochen, über Vor- und Nachteile, Stolperfallen und worauf man auch als Bauherrschaft achten sollte. Als Fingerhaus bei mir angefragt hat, ob ich als externe Architektin gerne deren YouTube-Format Fingerhaus Room Tour moderieren möchte, habe ich natürlich die Gelegenheit genutzt und habe dadurch das Unternehmen einfach mal näher kennengelernt. Ich habe das Werk, das Bemusterungszentrum und den Musterhauspark vor Ort besucht und mit dem Team auch intensive Gespräche geführt und wir haben uns sehr gut kennengelernt. Ja, Ergebnis unseres intensiven Austausches ist nicht nur das YouTube-Format, sondern auch diese Podcast-Folge. Und gemeinsam mit Lukas von Fingerhaus werfe ich einen Blick hinter die Kulissen des modernen Fertigbaus und wir sprechen offen über Unterschiede, Schnittmengen und Vorurteile, wie zum Beispiel, wie viel Freiheit steckt heute wirklich im Systembau? Wo liegen die Stärken des konventionellen Bauens? Was passt zu wem? Es geht auch um Energieeffizienz, Abläufe im Fertighausprozess und natürlich die Frage, wie individuell kann ein Haus sein, das aus dem System kommt? Aber genug zu mir und zur Anmoderation. Herzlich willkommen, Lukas. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Vielen Dank, Janine, für die Einladung. Ich freue mich sehr, etwas Licht ins Dunkle für deine Hörerinnen und Hörer zu bringen auf die Fragen, die du gerade angerissen hast.
Genau. Und ich finde es halt immer wichtig in meinem Podcast, dass ich den Hörerinnen und Hörern beide Seiten beleuchte. Also ich habe ja schon gerade erzählt, ich komme ja eher aus dem konventionellen Bau, also Stein auf Stein. Und von daher finde ich das enorm wichtig, dass man jetzt auch mal eure Seite näher beleuchtet und einfach die Hörerinnen und Hörer ja besser informiert sind, weil wir haben schon, als wir zusammen saßen, gesagt, es gibt weder richtig noch falsch. Also zu jedem passt das eine oder das andere. Ne? Also es ist ja beides quasi, hat einfach seine Berechtigung in der Baubranche.
Absolut richtig. Es muss zu den Bauherren passen. Ich sage immer, wenn ich selber mit Bauinteressenten spreche, es ist eine Kopf- und eine Bauchentscheidung, wo der Kopf natürlich bemüht werden muss bei so einer großen Entscheidung. Aber das Bauchgefühl muss auch passen, dass man den Partner gefunden hat, der die Lösungen anbietet für die Probleme oder die Sorgen, die man eben mit sich bringt.
Genau. So, und jetzt steige ich mal ganz locker mit einem Mythos ein. Ich bin gespannt, wie du es mir beantwortest. Und zwar, wie oft hörst du den Satz, Fertighaus heißt Schublade auf, Haus raus?
Oft, tatsächlich. Leider noch zu oft. Mhm. Das ist natürlich ein Vorurteil, was sich beständig in der Branche grundsätzlich hält. Mhm. Soweit mein Verständnis ist, ich bin jetzt nicht seit Jahrzehnten in der Branche, von daher kann ich nur davon berichten, was man so sagt. Mhm. Ist das etwas, was natürlich aus der Vergangenheit rührt, als Fertigbau tatsächlich das einmal war. Mhm. Hoher Standardisierungsgrad, Qualität auch nicht auf dem Niveau, wie es heutzutage ist. Und dieses Vorurteil hält sich einfach noch immer sehr hartnäckig. Und ist aber ein Missverständnis, ne? Weil dieses Missverständnis der Standardisierung wird dann auch teilweise von Bauinteressenten gleichgesetzt, dass Standardisierung auch gestalterisch einschränkt. Und das stimmt meiner Meinung nach oder unserer Überzeugung nach nicht. Zumindest, wenn wir von einem Niveau sprechen, auf dem sich Fertighausanbieter wie Fingerhaus beispielsweise bewegen.
Klar, ihr habt auch eure Hausbaukataloge, wo ihr eure Hauskonzepte habt. Das sind ja auch schon erstmal eine Menge Basic-Grundrisse oder Basic-Haustypen. Aber das hatte ich auch richtig verstanden, dass die ja auch wieder individualisiert werden können, ne? Oder dass man komplett frei quasi plant, ne?
Korrekt, genau, das ist so. Also wenn ich mal den Prozess beleuchte, den ein klassischer Interessent durchläuft, dann beginnt es immer mit einer individuellen Beratung, wo es darum geht, Wünsche und Bedürfnisse des Bauinteressenten, des angehenden Bauherren, der Bauherrschaft zu verstehen. Und das Ergebnis ist immer eine individuelle Planung. Die kann bei einem Hauskonzept, bei einem vorgedachten Grundriss starten. Die kann aber auch tatsächlich auf einem weißen Blatt Papier passieren. Und was dann die Standardisierung ist, das ist eben nicht die Standardisierung des Grundrisses, sondern die Standardisierung der Bauabläufe. Mhm. Also Bauherren entscheiden sich bei Fingerhaus eben für ein Produktionssystem, was auf Standardisierung bedeutet. Aber das, wie gesagt, nicht individuelle Freiheit einschränkt. Muss man sich vorstellen, auch im konventionellen Bau wird der Dachstuhl nach einheitlichen Regeln immer wieder gleich gebaut. Nicht jedes Gewerk entscheidet auf der Baustelle spontan, wie sie das wohl zusammenbauen. Genauso ist es in der Fertighausbranche und auch bei Fingerhaus. Wir haben Standards, die laufen immer wieder gleich ab. Der große Unterschied, bei uns findet es mit einem hohen Grad an Vorfertigung statt. Deswegen finde ich auch, um auch auf diesen Mythos nochmal einzugehen, das englische Wort von prefabricated houses trifft es meiner Meinung nach viel besser. Weil die sind eben nicht. Es sind nicht pre-houses oder pre-thought houses, durchgedachte Häuser, wenn es dieses Wort überhaupt im Englischen so gibt, sondern eben vorgefertigte Häuser oder Häuser, die durch einen hohen Vorfertigungsgrad sich auszeichnen.
Also wenn ich das jetzt mal zusammenfassen würde, dann kann man wirklich sagen, dass Fertighaus nicht automatisch Einschränkung bedeutet, ne? Also ich habe trotzdem die volle Gestaltungsfreiheit.
Korrekt.
Ne? Also es kann sein, dass mir aus dem Hausbaukatalog das sofort schon zusagt und es perfekt aufs Grundstück passt oder es wird halt dann nochmal angepasst.
Richtig. Wenn, wie es der Bauinteressent eben gerne hätte. Natürlich haben wir auch, was du angesprochen hast, unsere Hauskonzepte, unsere Planungsvorschläge. Die sind so optimiert, dass sie auch nochmal mit einem kleinen Preisvorteil vermarktet werden oder verkauft oder angeboten werden können. Und wenn sich dann Bauinteressenten für diese Art von Grundrissvorplanung entscheiden, dann sind sie innerhalb dieses Vorschlages natürlich eingeschränkt, wenn sie dieses Konzept zu diesem Preis haben möchten. Ja? Das ist die einzige Einschränkung, die es gibt. Genauso wie es aber auch im Automotive-Bereich vorkonzipierte Autos gibt, die auch günstiger angeboten werden. Wenn man aber sagt, nee, das interessiert mich nicht, ich will mein Auto individuell konfigurieren, dann entfernt man sich eben von dieser vorgeplanten Konfiguration und macht das selber und muss dann im Zweifelsfall vielleicht ein bisschen mehr für zahlen.
Aber trotzdem bleibt es immer ein Prototyp. Weil selbst wenn ich, bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel, dass wir ein Hauskonzept nehmen und das dann bei euch in einer Industrieanlage, kann man Industrieanlage sagen oder Vorproduktion, ne, ist eher das Wort, ne?
In der Produktion,
genau. In der Produktion dann halt wie so ein Puzzle zusammengebaut wird, fand ich übrigens mega spannend, genau, als ich das alles mir ansehen durfte. So, und dann wird es ja zum Grundstück gebracht und nach wie vor sind es ja Menschen, Handwerker, die dann da tätig sind, auch für den Innenausbau. Klar, ihr habt verschiedene Ausbaustufen, aber trotzdem bleibt es ja wieder individuell, weil es von Menschen zusammengesetzt wird, ne? Also es ist nach wie vor nicht so ein Produkt wie so ein Auto, was dann halt einfach vom Band läuft, ne?
Das ist absolut richtig. Also gerade der Punkt Prototyp, um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, ich habe ja auch gerade vom Automotive-Bereich gesprochen. Wenn ich das übertrage auf die Fertighausbranche, muss man sich das vorstellen, dass wir, wie die Automotive-Produktion auch, eine Fertigungslinie haben. Der große Unterschied ist, dass von unserer Fertigungslinie alles vom Van über den Roadster bis hin zum Kleinwagen gefertigt werden kann. Wohingegen beim Automotive pro Produktionslinie eben nur ein Produkt hinten rausfällt. Also wir haben eine hohe Standardisierung und klare Prozesse und Abläufe. Gleichzeitig aber eben kommt immer hinten ein Prototyp oder zumindest ein 100% individuelles Produkt raus. Mhm. Es gibt eigentlich kein Haus, das wir in der gleichen Form ein zweites Mal bauen. Es gibt immer Unterschiede, wie die Fenster angeordnet sind, wie Innentüren verlaufen. Und selbst wenn es vom Grundriss vielleicht mehr gleich sein sollte, gibt es ja durch die Ausstattung noch ganz viel Individualisierungsmöglichkeiten, mhm. Oberflächenbelege, Farben, Dacheindeckung etc.
Mhm. Genau. Wenn wir jetzt mal über so typische Schnittstellen sprechen, so auch zwischen Architektinnen und Fingerhaus, also ihr habt ja hauseigene Architekten mhm. auch mit in der Abteilung sitzen. Wie geht ihr damit um? Also, weil ich habe es halt bei anderen Anbietern gesehen und mich drüber geärgert. Mhm. Deswegen, wir können ja gleich auch gerne noch auf Stolperfallen eingehen. Oder es gibt ja auch immer so Punkte, man beobachtet ja auch immer so den Markt, ne, wer was gut macht oder schlecht macht. So Geländehöhenplanung finde ich nämlich unheimlich wichtig. Ne? Also man muss die Urgeländehöhen vom Grundstück kennen, damit man dann auch entsprechend passend das Haus rein positionieren kann, dass die Kanalanschlusshöhen passen. Ne? Mhm. Weil in dem Baugebiet, wo ich tätig war, war nämlich so etwas, die mussten dann hinterher hochpumpen, weil da hat sich halt keiner drum gekümmert mhm. und solche Dinge. Mhm. Und das sind natürlich alles so Sachen, wo man sich wirklich fragt, ja, es ist einfach wichtig, dass man das ganzheitlich betrachtet. Das fängt ja mit der Geländehöhenplanung an, Bebauungsplan, die unterschiedlichen Landesbauordnungen. Mhm. Ne? Weil ich bin jetzt zum Glück nur in NRW. Ich muss nur die von NRW kennen. Ihr müsst sie ja deutschlandweit mhm. kennen, weil man wundert sich, es wird in jedem Bundesland anders gebaut. Genau, Bauantrag, Innenraumkonzepte, genau. Also wie stellt ihr das im Haus sicher, dass ihr diese ganzen Schnittstellen gut gelöst bekommt? Oder ist es vielleicht gerade einfacher, weil ihr die Kompetenz halt komplett im Haus habt?
Ja, den Ball nehme ich natürlich gerne auf. Ja. Das ist die Antwort tatsächlich. Also ja. wie lösen wir das? Indem wir Architekten als festangestellte Mitarbeiter beschäftigen, indem wir nicht auf Externe zurückgreifen und dadurch die an die Hörer vielleicht, Janine guckt gerade ganz enttäuscht.
Wer weiß, genau.
Indem wir ja auf eigene Kompetenzen setzen und eben eigene Architekten haben, die versiert sind, ausgebildet sind und für unsere Bauherren diese ganzen Themen auf dem Schirm haben, auch die individuellen Landesbauverordnungen eben kennen und auch teilweise schon in der Beratungsphase unseren Vertrieb, unsere Fachberater unterstützen. Mhm. Also da gibt es durchaus die Möglichkeit, wenn Interessenten bei uns sind und die haben ein etwas anspruchsvolleres Grundstück, dass dort Architekten schon in der Planungsphase, in der Frühplanungsphase hinzugezogen werden, mhm. um Stolpersteine, die du angesprochen hast, beispielsweise frühzeitig aus dem Weg zu räumen. Mhm. Wenn auch gleich, das noch als Ergänzung, es gibt auch immer wieder den Fall, dass Interessenten zu uns kommen mit einer Planung. Mhm. Wo sie sich mal mit dem Architekten hingesetzt haben und schon mal ihren Traum, ihren Wunschgrundriss gezeichnet haben.
Millimeterpapier, ich werde sofort getriggert, Lukas.
Genau, Millimeterpapier, diese Lineale mit dem passenden,
ja,
gibt
ja.
alles. Ne?
Und sobald ihr die Treppe reinsetzt, passt gar nichts mehr.
Genau, und auch das nehmen wir natürlich gerne zum Startpunkt und setzen uns damit auseinander, wobei dann in der Regel natürlich immer erstmal die Frage kommt, nach dem Bebauungsplan, nach welchem mhm. Baurecht kann vor Ort gebaut werden, um erstmal diesen Wunsch in Relation zu den rechtlichen Möglichkeiten mhm. zu setzen. Aber das als Schnittstelle mit Externen, also das gibt es schon, dass man mit einer Wunschplanung zu uns kommt, das dann aber bei uns durch den Filter läuft, natürlich, weil wir eben auch die Bauantragsgenehmigung einreichen, also auch rechtlich in der Schuld stehen, muss das alles von uns überprüft und nochmal natürlich neu angelegt und gezeichnet werden. Wir würden keine Planung einfach durchwinken. Es läuft bei uns einmal durch und dann kann es ein Startpunkt sein, ein kreativer Startpunkt.
Jetzt gehe ich nochmal ein bisschen genauer auf das Thema Geländehöhen ein. Mhm. Ihr wisst ja, ich komme aus dem Sauerland, das heißt, wir haben sehr viele Hügel und wir haben sehr viele Grundstücke mit Hanglagen. Viele meinen ja dann jetzt, ach ja, Fertighaus, Bodenplatte, das geht nur, wo irgendwie alles gerade ist. Das ist doch auch ein Gerücht, oder?
Auch ein Gerücht, das sich hartnäckig hält. Ist aber auch nicht so. Wir bei Fingerhaus haben auch ein eigenes Kellerwerk, Fingerkeller. Von daher sind eben auch abschüssige Grundstücke, auch Bebauungen an der Hanglage kein Problem, wo man erstmal die Gründung über einen Keller setzt und dann das Haus entsprechend obendrauf setzt. Und auch da ist es natürlich wichtig, in der Frühphase die architektonische Planung oder die Kompetenz eben mit einzubauen und dann eine individuelle Lösung zu finden, die ja teilweise ganz kreativ sein kann. Klassisch, dann wird vielleicht mal Obergeschoss, Untergeschoss getauscht, zumindest von der Planung. Ne? Dann ist nicht klassischerweise, ist ja, sagen wir mal, das private Umfeld ist eher im Dachgeschoss, im Obergeschoss angelegt. Am Hang kann das gedreht werden. Da kann man sich vorstellen, dass man auch reinkommt und dann ist im eigentlichen Obergeschoss die privaten sozialen Aufenthaltsräume und im Untergeschoss, was ein bisschen unten drunter ist, sind dann beispielsweise Schlafzimmer. Also da gibt es aufgrund von baulicher Kompetenz keine Sachen, die unmöglich sind und auch gerade das Thema lässt natürlich viel Potenzial für gestalterische Planungen.
Was ich daran halt gut finde, ist, wenn ihr das jetzt alles aus einer Hand habt, dass du hast ja bei anderen Anbietern oft so, wenn die halt den Keller, also die Bauherren dann Bauseits erstellen, also über ein anderes Unternehmen. Meine innere Hygiene streikt dann immer so, weil ich mag das dann immer nicht, weil du siehst ganz genau, dass der Keller eigentlich nicht zum restlichen Haus passt. Mhm. Ne? Also es geht dann auch um Fenstersymmetrien oder irgendwie. Also das finde ich dann immer so schade, weil der Keller ist ja inzwischen auch mit das teuerste Geschoss. Also da kippt man ja um, ne? Wenn da die Angebote zurückkommen. Ne? Auch mit Abdichten, weil unsere Standards sich ja auch geändert haben. Und von daher finde ich das als Entwicklung wirklich gut, dass ihr das erkannt habt und auch gesagt habt, so jetzt haben wir ein eigenes Werk dafür, weil auch dann hast du ja diese Schnittstelle sofort erschlagen, weil du kannst es ganzheitlich komplett durchplanen und hinterher auch bauen.
Das ist richtig. Und das auch wiederum auf den Mythos Fertighaus gleich Standard, eben zu sagen, nein, das stimmt nicht, sondern Fertighaus ist eher ein System und wenn ich es jetzt weiterspinne mit dem Keller mit dabei, ist es eben auch ein System, was Schnittstellen reduziert. Weil Fertighausanbieter, die wie Fingerhaus qualitativ hochwertigen Anspruch haben, auch auf die Prozesse, stellt eben sicher, dass es möglichst wenig Schnittstellen gibt und bietet deswegen auch beispielsweise eben einen Keller an, weil das sind eben alles interne Abläufe, die dann durchlaufen, die erprobt sind, immer wieder verbessert werden, dann gibt es keine Schnittstellenprobleme und dann sieht man am Ende auch nicht, oder andersrum, dann sieht man am Ende auch, dass der Keller zum Rest des Hauses passt. Mhm. Nur weil du es gerade gesagt hast, Keller ist natürlich ein relevanter Kostenblock, den man im Auge halten muss, aber ich breche auch immer wieder die Lanze für einen Keller, weil er werthaltig ist. Er steigert natürlich nachhaltig den Wert eines Hauses und er schafft gerade in Lagen, wo der Grundstückspreis sehr hoch ist, mehr Raum und dadurch auch nochmal mehr Wert fürs eigene Leben. Dann ist es halt wirklich die Frage, wie flächeneffizient nutze ich mein Grundstück? Baue ich nur auf Bodenplatte oder gönne ich mir den Luxus im ersten Schritt, ist es natürlich ein höherer Preis, aber langfristig gewinne ich ein Stockwerk dazu.
Genau. Mein Tipp ist ja auch immer, weil man kriegt ja jeden Raum voll, auch den Keller, ne? Also man braucht ja jeden Platz. Wenn, dann irgendwann einfach zubetonieren. Man weiß, alles ist da, aber man muss nie wieder aufräumen.
Das ist auch eine Möglichkeit.
Toll, ne?
Ja,
genau.
Interessanter Aspekt.
Ja. Es ist nicht so CO2-neutral.
Nee, das nicht, aber wenn man es mal rein von der monetären Seite beleuchtet, ist es eben nicht nur, man sollte es nicht nur als Kostenblock sehen, sondern man vergrößert sich natürlich auch ganz sinnvoll dadurch.
Genau. So, jetzt habe ich ja so einen tollen Tipp wegen Energieeffizienz gerade losgelassen. Was ich ganz spannend bei euch fand, als ich meine private Führung durch euer Werk bekommen hatte, war, dass ihr ja auch schon seit, ich glaube, 2 Jahren CO2-neutral seid. Ihr habt die Dächer eurer gesamten, also eures Firmengeländes mit PV-Anlagen bestückt. Ihr nutzt auch die Abluftabwärme von den Arbeitsräumen, also wo halt auch Roboter, Maschinen laufen. Also die Verschnittanlage ist das, glaube ich, Zuschnitt. Dann das, was ihr an Holzresten habt, das wird ja auch dann, ich glaube, da macht ihr Hackschnitze raus, ja, ne, und beheizt selber wieder alles. Die Hölzer kommen hier aus der Umgebung. Ihr habt sehr viele Mitarbeiter, die auch hier vor Ort wohnen. Also das heißt, ihr seid da auch ein sehr großer Arbeitgeber für die Region. Was ich auch so faszinierend fand, weil das ist halt auch wieder so dieser Clou, wenn man es vorfertigt. Das fand ich total beeindruckend. Die Maschinen oder die Roboter, die sind ja so eingestellt, dass die genau wissen, aha, ich habe jetzt hier dieses Verschnittteil in der und der Größe, was jetzt in Regal XY ist. Und ah, jetzt kommt wieder eine Wand. Ah, da hatte ich doch was. Das ziehe ich aus dem Regal und mache es drauf. Fand ich total super.
Ja, das sind sehr verlässliche und gut organisierte Mitarbeiter, die wir in der Produktion haben. Genau. Mhm.
Jetzt habe ich ja gerade schon ein bisschen erzählt, wie ihr euer Firmengelände nachhaltig und CO2-neutral gestaltet habt. Jetzt sind eure Häuser, die basieren ja auf Holzrahmenbauweise. Was macht die Holzrahmenbauweise aus? Also was jetzt so Nachhaltigkeit angeht oder auch gewisse Energiestandards?
Ja, Also wenn wir erstmal uns die Bauweise angucken, dann ist unser Kernwerkstoff ist Holz. Mhm. Und Holz ist eben von Natur aus ein CO2-bindender Werkstoff. Mhm. Also in seiner Wachstumsphase, der Wald ist eine CO2-Senke, nimmt CO2 auf, dann wird das Holz im Wald geerntet, gefällt, der Verarbeitung zugeführt. Und wenn dann dieses Holzprodukt der Balken langfristig besteht, dann bindet eben auch langfristig CO2. Deswegen gibt es eigentlich keine bessere Art und Weise, einen Werkstoff zu haben als Holz, weil eben CO2 binden ist. Das ist der erste Aspekt, der, wie wir Nachhaltigkeit verstehen, dass eben unser Werkstoff ein nachhaltiger Werkstoff ist. Der im Übrigen auch hervorragende Dämmeigenschaften mit sich bringt. Das ist dann vielleicht das Zweite, wenn wir an das fertige Produkt denken, also unsere Wand, unsere Thermoplus-Gebäudehülle beispielsweise, da machen wir uns die natürlich gegebenen Dämmeigenschaften von Holz, führen wir uns zugute. Das resultiert dann in einem relativ schmalen Wandaufbau. Im Vergleich zum konventionellen Bau sparen wir da ein bisschen Platz. Wir haben die gleichen Dämmeigenschaften bei einem schmaleren Wandaufbau. Das ist dann so der zweite Aspekt. Also nicht nur der Werkstoff, sondern wie wir mit diesem Werkstoff auch dann unsere Gebäudehülle, unsere Thermoplus-Gebäudehülle eben stellen können. Der dritte Punkt ist dann, wenn wir sagen, wir haben eine hochgedämmte Gebäudehülle, dazu zähle ich auch Keller oder eben die Bodenplatte, Fenster natürlich auch, dreifach verglast, hoher Energiestandard bis hin zum Dach. Mhm. Wenn das dann eben ein geschlossenes System ist, dann kommt der dritte Aspekt, ist dann die Haustechnik, Heiz- und Haustechnik, wo wir bei Fingerhaus tatsächlich seit über 10 Jahren auf die Wärmepumpe setzen. Also gab es eine Entscheidung strategisch der Geschäftsführer zu sagen, wir verzichten auf fossile Energieträger und setzen auf die Wärmepumpe. Mhm. Und das jetzt schon über mehrere Jahre, Jahrzehnte fast, sodass ich immer, wenn ich mit Interessenten spreche, eben sage, dieses ganze Thema um die Wärmepumpe auf dem einen oder um steigende Heizkosten aufgrund steigender Energiepreise lässt unsere Kunden im wahrsten Sinne des Wortes kalt. Weil bei uns ist die Wärmepumpe ein Standard. Mhm. Das funktioniert eben auch so gut, weil es eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist. Die ist bei uns im Leistungsstandard mit inklusive. Ist gekoppelt an einer Fußbodenheizung im ganzen Haus. Mhm. Und nochmal versehen mit einer kontrollierten WN-Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
Mhm. Das ist eine Kombi-Anlage. Mhm.
Genau, das sind alles aber Komponenten letztendlich, die dazu führen, dass man sehr niedrige Betriebskosten hat für sein Haus. Ja, weil es, niedrige Betriebskosten hat, Punkt. Und gleiches, weil du die Einleitung ja auch über unser Werk gezogen hast, ist die Firmenphilosophie, das eben auch in der Herstellung schon auch nachzuleben. Mhm. Das, was unser Produkt ist, soll auch in der Herstellung passieren. Deswegen achten wir da eben auch drauf, dass wir effizient mit Energie umgehen, mit Materialien umgehen und unseren Fußabdruck letztendlich, was die Produktion angeht, versuchen möglichst zu minimieren. Was letztendlich eine ganz unternehmerische Entscheidung ist. Mhm. Natürlich spart man, weil man damit Geld spart. Und im besten Fall spart man Geld für sich selbst und schont die Umwelt auf unternehmerischer Seite. Und unsere Kunden, Bauherren, haben letztendlich größtenteils die gleiche Motivation. Mhm. Oder vielleicht sogar erstmal geht es ums eigene Portemonnaie. Und wenn man im Zweifelsfall dann auch noch der Umwelt was Gutes tut, dann ist es eine Win-Win für beide Seiten.
Als ich bei euch in dem Bemusterungszentrum war oder unterwegs war, habe ich ja auch gesehen, dass ihr die PV-Module auch mit anbietet. Mhm. Habt ihr das schon immer mit im Haus gehabt oder mit im Angebot oder habt ihr das jetzt auch dazu genommen?
Das haben wir nicht immer schon dabei gehabt. Das ist was, was wir zuletzt ergänzt haben. Das ist einfach ein Ausdruck, dass wir auf den Markt reagieren. Die Nachfrage nach PV steigt. Zu einem aufgrund von dem Bedürfnis zu sparen und teilweise ist es aber auch Vorgaben, die ja in Landesbauverordnungen drinstehen, wo der Neubau mit in immer mehr Bundesländern eben mit PV-Anlagen ausgestattet werden muss. Und darauf haben wir reagiert und bieten dann eben auch PV-Module aus eigener Hand an und haben aber auch die Handwerker, die das eben selbst installieren können, indem wir unsere eigenen Solateure haben, die eben die Module aufs Dach setzen und indem wir aber auch spezielle Ziegel beispielsweise haben, wo diese Module direkt eingeklinkt werden können. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als ein wunderschönes Haus fertig eingeziegelt zu haben und dann kommen Fremdsolateure drauf und fangen an, Ziegel zu zerschlagen. Ja. Das muss bei einem Neubau nicht sein. Das kann man ja mitdenken, wenn alles aus der Hand kommt.
Also das mache ich ja auch immer gerne, dass die Dachdeckerbetriebe, es gibt ja auch manche, die PV-Anlagen sofort mit anbieten, dass man das in einem Guss hat, weil das Gerüst steht, die klettern eh einmal darum. Wenn was kaputt geht, können sie es sofort austauschen. Und es ist ja dann auch schön, weil man die PV-Anlage sofort mit in die Wärmepumpenanlage integrieren kann. Das heißt, da muss dann auch nicht einer später oder zusätzlich kommen, weil man dann sofort die technischen Anlagen miteinander korrespondieren lässt. Ne? Genau. Weil das macht ja dann auch wirklich sehr viel Sinn. Ne?
Richtig. Gerade in einem Umfeld, wo wir ja auch alle Handwerker, alle Gewerke selbst anbieten, kann das direkt ab der Planung mitgedacht werden, umgesetzt werden und ist ja auch, wenn man es für QNG, für die Förderung braucht, förderrelevantes Element.
Jetzt hatten wir ja gerade schon gesprochen bei den Ausbaustufen, dass es natürlich auch die Möglichkeit gibt, dass man dann vieles in Eigenleistung macht, wenn man sich das zutraut und wenn man das Händchen dafür hat und die Muskelkraft und am besten noch den Freundes- und Bekanntenkreis. Wie sieht das denn bei euch aus, wenn das komplett kommt? Sind das alles hauseigene Handwerker oder sind die dann aus den Regionen, wo ihr dann gerade das Haus aufbaut? Also wie ist das?
Ja, das sind größtenteils eigene Mitarbeitende von uns, unsere eigenen Kolonnen, die für den Ausbau zuständig sind. Eigene Fliesenleger, eigene Maler, eigene Schreiner, die dann eben Türen einbauen, die Holz- und Haustechnik verlegen. Das ist alles aus eigener Hand. Und wenn es das mal nicht ist, dann sind es wirklich langjährige Partnerschaften. Wir sprechen deswegen auch in unserem Kontext nicht von Subunternehmern, sondern wir sagen dazu Partnerunternehmen. Das sind Unternehmen, die größtenteils für uns arbeiten, auf den Baustellen auch unter unserer Fahne oder unter einer Co-Fahne unterwegs sind, auch auf unseren Standard geschult sind. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und beschreibt auch das Thema der, was wir eingangs hatten, Mythos Fertighaus, hoher Standardisierung. Das zum Beispiel ist eine Standardisierung, weil wir im Standard unsere eigenen Handwerker anbieten und da dann eben auch wir diese Schnittstellen vermeiden. Und Personen, die sich eben, oder Interessentenbauherren, die sich dafür entscheiden, entscheiden sich für ein standardisiertes System, was dahinter steht, was eben Fehler vermeidet, Stress reduziert und in dem Kontext ganz wichtig, aber auch Garantien liefert. Weil in dem Moment, wo wir alles aus einer Hand anbieten, hat im Zweifelsfall der Bauherr und der Kunde einen zentralen Ansprechpartner, um etwaige Themen zu klären und muss nicht verschiedensten Gewerken hinterherlaufen und Gewerk A schiebt es auf Gewerk B, sondern es gibt dann bei uns in dem Fall eben einen Ansprechpartner, ein Unternehmen, an dem man die Beschwerde richten kann, wenn sie denn passiert. Und auch noch zum Thema Garantien passt, dass in dem Moment, wo alles aus einer Hand angeboten wird und eben auch die Handwerker alle von uns zentral koordiniert werden, auch der zeitliche Ablauf optimiert wird des Innenausbaus. Es gibt keine Wartezeiten, wo man auf ein Gewerk wartet, sondern die geben sich mehr oder weniger die Klinke in die Hand. Und dadurch, um aus Garantieversprechen zu kommen, können wir eben auch relativ gute Termingarantien aussprechen und sagen, zum Zeitpunkt X übergeben wir Ihnen das Haus, was wiederum für unsere Bauherren bedeutet, zum Zeitpunkt Y kündige ich meine Wohnung und kann dann direkt im Anschluss in mein Haus reinkommen.
Und was die Bauleitung angeht, hatte ich das auch richtig verstanden, die sind dann auch regional eingeteilt, ne? Dass sie dann immer keine zu weiten Wege haben zu ihren Projekten.
Genau, ist auch ein nationaler, aber dann innerhalb der Nation regional aufgestellter System von Bauleitern, die eben Bauvorhaben individuell betreuen. Und das ist auch ein Merkmal, diese individuelle Betreuung, die unsere kompletten, ja, die Bauinteressenten, die Bauherren und die Kunden eben genießen diesen Service, dass man eine Beratung am Anfang hat, die ist individuell. Man hat seinen eigenen Architekten, man hat seinen eigenen Ausstattungsberater, es gibt einen Projektkoordinator, der im Hintergrund aus der Zentrale das ganze Projekt koordiniert und einen eigenen Bauleiter. Und das ist eben auch ein Vorteil, diese persönliche Betreuung, was viele unserer Kunden letztendlich wertschätzen und uns auch positiv zurückspiegeln, dass es immer einen persönlichen Ansprechpartner gab für alle, für jedes Thema.
Also wie ich schon gesagt habe, mit dem konventionellen Bau, also ich baue überwiegend halt Stein auf Stein oder lasse, also ich trage ja nicht selbst die Steine, genau, wobei ich auch viel Holzrahmenbau natürlich nehme bei Aufstockung ne? Oder wenn man jetzt die Dachgeschossausbauten hat. Ich wollte jetzt noch mal so ein bisschen drauf eingehen. Vielleicht kannst du das auch einmal kurz umreißen, wie jetzt so der Ablauf ist, wenn ich als Bauherr mit Fingerhaus bauen möchte. Also quasi vom Bemusterungspark über Planung, Bemusterung und dann hinterher Bauablauf. Also bei mir ist das immer so, ich habe das dann auch so gemacht, klar, man hat das Erstgespräch, ne? Man fragt die Bedarfe, Bedürfnisse, Wünsche ab, Must-Haves, Nice-to-Haves, ne? Dann gehe ich in die individuelle Planung. Und dann wird hinterher der Bauantrag erstellt, dann hole ich die Angebote von den Firmen rein. Klar, ich habe auch mein Stammhandwerkernetzwerk, ja, weil wir stehen und fallen mit den Handwerkern. und gebe meinen Bauherren natürlich dann auch Tipps, wo sie bemustern können, ne? Oder fahre dann auch manchmal selber mit und bauleite halt hinterher komplett alles. Mhm. Ne? Und bei euch sind die Abläufe ja ein bisschen anders, weil ihr die Bemusterung auch relativ konzentriert dann habt.
Ja.
Aber ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Genau, also ich komme dich jetzt in einem Musterhauspark besuchen und sage, das gefällt mir.
Herzlich willkommen, sage ich dann im ersten Moment. Und mit dem ersten Schritt ins Fingermusterhaus schon die richtige Wahl getroffen. Mhm. Nee, das war jetzt der werbische Block.
Ja.
Aber es geht los mit der Bedarfsanalyse. Mhm. Also genauso wie du es auch machst, mit dem Kennenlernen der Bauinteressenten, mit dem Verstehen des Bedarfs, was brauchen sie wirklich zum Leben. Es wird nicht direkt gesagt, irgendwie drei Kinderzimmer und Küche und Bad und fertig, sondern es wird eben geguckt, wie will man leben, wie stellt man sich so den Alltag im Haus vor und was passt dazu, vom Grundriss her kommt. Ne? Und dann wird ein Raumprogramm eben entworfen und natürlich auch von außen. Das Auge ist mit, ist natürlich auch wichtig. Welche Dachform soll es sein, über die Einschränkungen, die man gegebenenfalls durch einen Bebauungsplan hat, haben wir gerade eben schon mal besprochen. Und letztendlich entsteht daraus dann ein Haus, eine individuelle Planung mit einem Preis versehen. Wenn Interessenten in dem Moment dann sagen, das passt genau, dann unterschreiben sie das und dann geht's los. Dann werden sie vom Interessenten zum Bauherren. Der nächste Schritt ist dann ein Architektengespräch, wo diese erste Planung eben nochmal von einem Architekten überprüft wird, in Anführungsstrichen.
Also hauseigener Architekt.
Ein hauseigener Architekt, genau, der im Vorfeld auch schon mit der Gemeinde im Austausch stand, auch das Thema Anschlüsse zum Beispiel geklärt hat, wenn es eine bestehende Bebauung ist, wo vielleicht noch was abgerissen wird. Auch das wird mit von den Architekten dann eben begleitet, sodass wir eben versiert und mit mehr Informationen als im Zweifelsfall der Bauherr hat, in dem Moment uns zu diesem Architektengespräch zusammenfinden und dann noch alle Themen einmal besprechen. Mhm. Da wird vielleicht beim einen oder anderen nochmal ein Fenster geändert oder eine Wand verschoben. Zu größeren Verwürfnissen kommt es in der Phase aber eigentlich nicht mehr. Aber das ist nochmal ein offizieller Rahmen, weil daraus eben auch die Vorabzüge entstehen, die dann Teil des Bauantrags eben sind. Mhm. Also das ist ein ganz wichtiger Moment, ist das Architektengespräch, wo dann wirklich die greifbaren Vorabzüge kommen. Mhm. Letztendlich alles, was wir machen, es klang gerade so, was du beschrieben hast, so wie du, aber es ist keine One-Women-Show, sondern wir unterteilen es eben, ne, in verschiedene Bereiche. Und nach dem Architektengespräch ist dann der nächste Schritt die Bemusterung. Wobei es im Idealfall nicht so ist, dass unsere Bauherren erst zu diesem Punkt das erste Mal unsere Bemusterung sehen, sondern die im besten Fall vielleicht sogar schon vor Werksvertragsunterzeichnung einmal sich die Bemusterung mit unserem Vertrieb angeguckt haben, um einfach ein Gefühl für unseren Standard zu kriegen. Mhm. Wenn man bei uns in die Bemusterung geht, sieht man an den einzelnen Fliesen, Treppen, Hölzern, Klingeln, Schaltern, was im Preisstandard mit drin ist und was eben nicht. Und man kann für sich selbst schon mal ein ganz gutes Gefühl entwickeln, ob man mit dem Preis, mit dem Leistungsstandard zurechtkommt. Oder ob man sagt, weiß ich nicht, beim Bad zum Beispiel setze ich auf eine großformatigere Fliese. Dann kriegt man schon mal den Preis genannt, um einfach gut zu kalkulieren. Unser Anspruch ist, Interessenten, Bauherren und Kunden vor unerwarteten Themen einfach zu schützen. Ein unerwartetes Thema könnte sein, man bemustert wie wild und stellt fest, oh mein Gott, mein Budget reicht nicht aus. Das ist natürlich der Worst Case, deswegen versuchen wir im besten Fall das auch schon sogar vor Werksvertragsunterschrift zu vermeiden, indem man sich ein gutes Bild von macht.
Genau, das ist nämlich sehr wichtig, weil das ist ja auch immer das, was ich rate und eher dann entsprechend auch, dass sie frühzeitig schon mal beim Bankberater, Immobiliendarlehensvermittler waren, dass sie wissen, welches Budget ist möglich, dass sie dann auch wissen, okay, wenn das Haus jetzt so und so kostet oder die Kostenschätzung, Berechnung da ist, dass sie aber immer noch wissen, okay, 30.000 bis 60.000 sind immer noch möglich, also jetzt einfach mal, um eine Zahl rauszuwerfen, weil es ist halt auch total traurig, es ist so ein emotionales Thema und wenn du dann hinterher merkst, oh Gott, das kann ich mir doch nicht leisten, so, ne, das tut dann auch weh, wobei, ich habe das ja auch gesehen bei euch im Standard, das sind ja auch schon sehr hochwertige Sachen, ne, also da hat man ja auch schon wirklich eine super Base, aber es gibt trotzdem, ne, wenn ich bemuster, immer mal wieder irgendwelche Dinge, wo ich sage, ach komm, ich baue nur einmal. Und dann ist natürlich schön, wenn man vorher schon mal so diese Sicherheit hat, okay, das ist das Budget fürs Haus und das haben wir einfach noch als Puffer.
Genau. Ich meine, das ist jetzt ein Schritt, der ist in unserem Bauablauf nicht mit dabei. Den würde ich aber jedem angehenden Bauherren raten, ganz, ganz zu Beginn einmal den klassischen Dreisatz aufzumachen. Ja. Wie viel Haus kann ich mir eigentlich leisten? Ja. Das muss eigentlich immer zu Beginn stehen. Und dann eben nicht nur zu wissen, wie viel Haus kann ich mir noch leisten, sondern was kostet mein Grundstück, was sind Baunebenkosten, Das sind alles Punkte, die sollte man sich davor...
Hausanschlüsse, Entwässerungsarbeiten, Außenanlagen.
Genau, da kommt immer noch mal ein bisschen was zusammen. Mhm. Erdarbeiten, wenn man sich auf den Keller setzt, ja. Wenn eine Bodenplatte ist, sind Erdarbeiten mit dabei. Bodengutachten, das hast du ja auch schon mal in einer Podcast-Folge davor angesprochen gehabt, das sind alles so Themen. Sollte man sich ganz am Anfang Gedanken machen, im besten Fall kommt man dann als Bauinteressent sehr aufgeklärt auf den Fachberater zu und kann dann genau sagen, so viel Haus kann ich mir leisten, wissentlich, was noch alles kommt. Genau. Und dann ist wiederum in diesem Hausbudget natürlich auch ein kleiner Puffer für Bemusterung. In der Bemusterung gestaltet man sein Haus von innen, von außen und danach geht es mehr oder weniger in die Bauphase. Mhm. Da ist natürlich ein kleiner zeitlicher Verzug dazwischen.
Die Bemusterung, ja. Sind das 2 Tage oder wie? Also ihr habt das dann en bloc, ne? Das,
genau, ist gut, dass du nachfragst. Zur Bemusterung laden wir alle unsere Bauherren immer nach Frankenberg ein. Mhm. Frankenberg an der Eder ist in Nordhessen, für die es vielleicht noch nicht gehört haben. Zwischen Marburg und Kassel ist unser Firmensitz und da haben wir eine, haben wir unsere Ideenwelt, wo wir auf über 2000 Quadratmetern eben alle Ausstattungsmerkmale in einer sehr weitläufigen und großzügigen Form präsentieren. Und genau, das ist in etwa 2 bis 3 Tage. Es kommt davon an, wie groß das Haus ist und welche Ausbaustufe man gewählt hat. Wenn man sich für schlüsselfertig entscheidet, wirklich das komplette Haus fertig übergeben wird, also sogar inklusive Wand und Böden belegen, dann dauert das vielleicht noch mal ein bisschen länger, als wenn man ins Ausbau fertig kauft. Ein Ausbau fertig bedeutet ja wirklich nur nackte Gebäudehülle und man macht alles andere selber, dann ist das relativ schnell getan. Ja. Aber die Regel ist, dass sich unsere Bauherren oder unsere Kunden für fast fertig mit einer Tendenz zu schlüsselfertig entscheiden und deshalb sind es in der Regel 2 bis 3 Tage, wo sie dann in Frankenberg geführt von einem Ausstattungsberater sich diesem Thema widmen und eine Neuerung, die wir auch anbieten, weil wir das verstanden haben, dass es einfach eine sehr komplexe Entscheidung ist, so ein Haus zu bemustern, dass wir im Vorfeld auch schon einen digitalen Produktkatalog anbieten, wo unsere Bauherren ganz entspannt in der Lean-Back-Situation zu Hause, ganz in Ruhe, so wie du es gerade in der Hand hast, ein iPad, sich eben durchscrollen können, auch schon mal Sternchen setzen, das gefällt mir, das kriegt dann auch der Ausstattungsberater, um so ein Gefühl zu haben.
Dann kann die Diskussion auch erstmal zu Hause stattfinden und nicht am Schreibtisch.
Genau. Denn wenn man das mal gemacht hat, da spreche ich auch ein bisschen aus eigener Erfahrung und wir haben nur mal für ein anderes Projekt Fenster bemustert, das kann schon nervenaufreibend sein.
Ja. Genau. Okay, also das heißt, wir haben die finale Entwurfsplanung, Bauantrag, dann wird bemustert, dann haben wir ja quasi alles en bloc fertig und dann könnt ihr in der Produktion aufs Knöpfchen drücken.
So ist das. Dann werden unsere Pläne gezeichnet. Das ist alles digital. Die digitalen Pläne gehen dann in die Produktion über. Dann wird das Haus gefertigt. Alle Elemente des Hauses werden vorproduziert und auf LKWs verladen.
Und haben alle schön so einen QR-Code. Ne? Ich habe gesehen,
alle einen QR-Code.
Jede Schwelle, jeder Pfosten, jeder Holzrahmen hat richtig schön seinen QR-Code, dass immer sofort alle Bescheid wissen, alle Maschinen, alle Mitarbeiter, aha, das gehört zu der Familie.
Genau, sonst verliert man leicht, würde man, glaube ich, leicht den Überblick verlieren bei dann doch 750 Bauvorhaben, die wir da im Jahr durchjagen. 750 Wahnsinn. Häuser pro Jahr, die durch die Produktion laufen. Mhm. Auf LKWs durch ganz Deutschland transportiert. Wir verkaufen in ganz Deutschland unsere Häuser und dann wird vor Ort das Haus, also natürlich die Baustelle wurde entsprechend vorbereitet, die Gründung, Keller, Bodenplatte, das ist dann alles zwischenzeitlich auch schon passiert, dann wird das Haus geliefert und dann innerhalb von 1 bis 2 Tagen, in der Regel steht es am ersten Tag schon fast komplettes Haus, auch wetterdicht gerichtet. Und das ist ein ganz emotionaler Moment für unsere Bauherren. Das ist auch immer das, wenn man danach mal sich mit Bauherren unterhält, ist das immer der Moment, wo wir sagen, das konnte man, man hat es zwar gehört, aber das dann wirklich mitzuerleben, wie so das Haus hingefahren wird, hingestellt wird und dann steht es, man kann es betreten. Es hat schon eine Tür, es hat auch schon genau die Tür, die auch am Ende, also mit fertiger Haustür wird es geliefert, keine Bautür. Es hat auch unserer Meinung nach was sehr Wertiges, kann man durch seine Bautür, also durch seine Haustür, die öffnen, geht am ersten Tag schon in sein Haus rein. Mhm. Schöner Moment, glaube ich. Und danach geht der Innenausbau los. Mhm. Also sprich, ganze Haustechnik, Heiztechnik, Estrich muss noch rein, Elektroleitungen werden gezogen, sanitär. Und je nachdem nach Ausbaustufe eben, wie gesagt, am Ende noch die Bodenbelege, Wände gestrichen, verputzt.
Und dann
fertig.
Fertig, genau. Sehr schön, genau. Ja, jetzt möchte ich natürlich nochmal, weil du ja viel mehr in der Fertighausbranche steckst als ich, möchte ich nochmal so ein bisschen darauf hinaus, dass du nochmal unseren Hörern und Hörerinnen erzählst, wenn man sich jetzt dafür entscheidet, was denn so Knackpunkte sind oder wo man wirklich drauf aufpassen soll, wenn man jetzt sich informiert, ne? Also was können so Fallen sein? Also wir möchten ja auch, weil wir haben gesagt, jeder hat seine Berechtigung in der Branche, sei es konventioneller Bau oder Fertighausbau. Aber klar, du hast schon darauf hingewiesen, ich habe ja schon Folgen drüber gemacht, aber gern nochmal so aus deiner Sicht jetzt so zum Abschluss, worauf sollte ich achten als Bauherr, wenn ich mich für einen Fertighausanbieter entscheide oder entscheiden möchte?
Genau, das ist ja die größte Investition, die man im Leben tut. Und von daher sollte man dort erstens nichts übers Knie brechen, sich eine gewisse Zeit lassen, sich auch nicht unter Druck setzen lassen, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, das ist Kopf- und Bauchentscheidung. Wenn ich jetzt mal beim Kopf anfange, ist es sich das Leistungsspektrum des Anbieters wirklich genau anzugucken und ein Verständnis für die Sprache des Leistungs des Anbieters zu entwickeln. Das geht am besten über die Bau- und Leistungsbeschreibung tatsächlich. Da auch erstmal im ersten Moment hinterfragen, wie umfangreich ist beispielsweise eine Bau- und Leistungsbeschreibung. Eine Bau- und Leistungsbeschreibung, die auf wenigen Seiten abgehandelt wird, würde mich stutzen lassen für so ein großes, komplexes Produkt.
Weil wer schreibt, der bleibt. Also in der Bau- und Leistungsbeschreibung steht wirklich detailliert drin, also im besten Fall detailliert drin, was bekomme ich alles fürs Geld? Was ist enthalten? Was ist Bausalz zu stellen?
Ne? Ganz genau. Also, und das ist dann die Kopfentscheidung. Ne? Also das wirklich genau zu verstehen, was steht da drin, was wird mir angeboten, daneben auch zu stellen, was ist uns denn, was ist mir als Bauherr grundsätzlich wichtig und finde ich das bei dem Anbieter wieder. Es gibt ja auch Bauherren, die haben kein Problem damit, selbst Hand anzulegen und vielleicht gewisse Leistungen auch extern zu beziehen. Du hast den Architekt angesprochen, der bei uns mit in der Leistung mit enthalten ist. Wir haben ganz knapp angerissen das Thema Fördermittel, als es um Energieeffizienz ging, Förderung. Wir haben auch eigene Energieeffizienzexperten, eigene QNG-Auditoren. Auch das ist dort festgehalten. Wenn das wichtig ist, muss man das eben gucken. Jemand, dem QNG nicht wichtig ist, der sagt, ich brauche keine Fördermittel, der kann darüber natürlich hinwegsehen. Also erstmal sich den Umfang angucken und für sich abwägen, passt das so oder ist das zu schnell abgetan und finde ich meinen Bedarf bei diesem Anbieter wieder. Ich will gar nicht viel über andere sprechen, aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die sind sehr spezialisiert auf das Thema Ausbauhaus, was ja okay ist. Und jemand, der selbst gerne Hand anlegt, in seinem bekannten Freundeskreis Handwerker hat, guten Kontakt zu Unternehmen, kann das machen. Jemand, der das nicht hat, sollte davon
vielleicht eher,
könnte schwierig werden, ne? Wenn man mit zwei linken Händen bestimmt mit 10 Daumen versucht, ein Haus selbst zu bauen.
Und nur weil man weiß, wo im Baumarkt der Hammer zu finden ist, heißt das nicht, dass man handwerklich begabt ist. Und
ganz
in zwei Wochen Jahresurlaub schafft man das auch nicht komplett.
Nein, dann wird es ein lebenslanges Projekt wahrscheinlich. Ne? Also Kopf fängt mit der BNL an, es fängt mit der Bau- und Leistungsbeschreibung an, es fängt damit an, ob der Anbieter grundsätzlich das bietet, was einem selbst wichtig ist oder beziehungsweise ob der Anbieter das ausgleicht, was einem selbst fehlt an Kompetenzen und Leistungen. Das ist die Kopfentscheidung. Und dann ist die Bauchentscheidung, du hast ja angesprochen, du warst bei uns, ja, wirklich den Anbieter auf Herz und Nieren zu prüfen. Mal hingehen, sich die Produktion angucken. Und da gibt es gar keinen kein Fachtipp, aber sich das mal wirken zu lassen. Wie wirkt das so, das Umfeld? Sind die Leute nett? Das ist, glaube ich, das Mindeste. Aber guckt man sich die Produktion an, ist das sauber, ist das aufgeräumt? Mhm. Funktioniert das für einen selbst? Auch mal dann eben durch die Bemusterung zu gehen und dann eben auch zu gucken, sprechen wir die gleiche Sprache, auch vielleicht von einem Designaspekt. Gefällt mir das alles, was ich sehe, oder stelle ich fest, na, die Türen beispielsweise, die in der Auswahl sind, da gefällt mir eigentlich nichts dabei. Und das ist dann die Bauchentscheidung, wo man sagen kann, vom Kopf her Haken dran und wenn er noch das Bauchgefühl eben auch verpasst, dann ist das gut. Aber das sind so die Parameter, die ich jedem empfehlen würde, nicht direkt nach dem ersten Musterhausbesuch das Ganze direkt schon zu unterzeichnen, den Vertrag, der ihm angeboten wird, sondern eben
den Prozess wirken zu lassen
und getreu dem Motto, drum prüfe sich, wer sich ewig bindet, weil in einem Haus wohnt man im besten Fall ein Leben lang. Unsere ersten Häuser stehen auch immer noch, unser erstes Haus steht auch immer noch. Das ist also ein langfristiges Produkt, ein langfristiges Investment und da kann man gar nicht genug prüfen und abwägen und für sich entscheiden.
Du hattest schon angesprochen, nicht unter Druck setzen lassen, das ist was ganz Wichtiges, weil je nach Vertriebsphilosophie gibt es halt auch welche auf dem Markt, was dann auch sehr vielleicht unangenehm ist für so Bauherren oder so. Also es wirklich sich gut beraten lassen, die Bau- und Leistungsbeschreibung durchlesen oder vielleicht auch nochmal extern prüfen lassen. Und was ich noch ergänzen möchte ist, Man merkt das auch an der Beratung, wenn man fragt, so ist jetzt wirklich alles hier drin oder was kommt noch dazu, weil wir das gerade angerissen haben, ne? Die Nebenkosten, Hausanschlüsse, Erdarbeiten, Kanalanschluss, also es gibt ja also Dinge, die noch kommen oder Außenanlagen, dass da den Bauherren auch klar vermittelt ist, wenn, keine Ahnung, ich werfe wieder eine Zahl raus, für 450.000 steht da das Haus, ja schön, aber der Rest, der noch kommt, ja, wenn ich dann knapp auf 450.000 Euro finanziere, ist das ein bisschen schwierig und die, die sich halt in der Branche dann auskennen und da ehrlich und transparent mit umgehen, die kommunizieren das halt dann auch schon in den ersten Gesprächen an ihre Bauherren.
Ganz genau, das ist wichtig, ne? Und auch beispielsweise das ganze Thema Galabau, ne? Ist auch nochmal ein Punkt, der durchaus viel Kosten veranschlagen oder verschlucken kann, je nachdem, wie umfangreich eben geplant werden muss.
Aber was das für ein auch, Grundstück.
Ja. Bitte, genau, aber das ist ja auch nicht das Problem letztendlich. Man muss nur die passende Lösung finden. Mhm. Und dann ist es vielleicht ein bisschen weniger Haus. Mhm. Das kann ja auch sein. Ja. Dann kann man vielleicht aufs Gästezimmer verzichten.
Ja.
Und gesagt, wenn mal Oma Erna kommt, dann geht das eine Kind eben rüber und dann geht das ja auch.
Überlebt man ja dann auch mal.
Ganz genau. Also es muss ja auch nicht immer das Riesenhaus und alles sein, sondern es muss ein Gesamtkonzept sein, was passt. Und da gehört natürlich auch das Thema Kostentransparenz dazu.
Ja. Genau. Ja, vielen Dank, Lukas. Ich fand das mega spannend, die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und auch vielen Dank, dass ich meine kleine private Führung durch euer Firmengelände machen durfte. Und auch, dass wir das schöne Projekt mit der Roomtour gemeinsam machen konnten und mit den Insights-Folgen, die dazugehören, dass ich da einfach als unabhängige Externe das moderieren durfte. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und wenn euch natürlich die Roomtour-Folgen interessieren und auch die Insights-Folgen, dann schaut einfach mal bei YouTube nach. Aber ich packe euch auch die Links in die Shownotes, genauso wie die Website von Fingerhaus, dass ihr da auch einfach mal vorbeischaut. Und ja, ich freue mich. Ich bin ja immer eher für ein Miteinander. Ich finde das toll, dass wir beide so unseren Weg in der Branche gefunden haben. Und deswegen, das wird für jeden gibt es immer die richtige Lösung. Und da gibt es euch und da gibt es uns konventionell bauenden Architekten. Vielen Dank, Lukas.
Sehr gerne, Janine.
Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart und wie ihr gehört habt, mit den richtigen Partnern an eurer Seite wird am Ende immer alles gut. Eure Kitty Bob.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplom-Ingenieurin Janine Kohnen.